Lukas 23, nun von Vers 27 ab. Es folgte Jesus aber eine große Volksmenge und Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit Jesus hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber. Ist er der Christus, der Auserwählte Gottes? Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig? So hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte Jesus und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Helmut Dielecke erzählt, wie er einmal das UNO-Gebäude in New York besichtigte und fragte dann: Gibt's hier eine Kapelle? Dann sagte ihm: Ach, Sie meinen vielleicht den Meditationsraum? Und dann führten sie ihn in einen Raum, weiße Wände, ein paar Stühle und dann einige Lampen, die ihr Licht bündeln auf die eine Wand. Und Thiele gesagt, wenn man da drauf schaute, da war nichts, nothing. Gar nichts. Kein Symbol, kein Zeichen. Und er schreibt in seiner Erzählung: Ein Tempel grausigster Verlassenheit, Leere und Hilflosigkeit, ein Trümmerfeld längst verlorenen Glaubens. Hat inzwischen Schule gemacht, dass man solche Meditationsräume im Bundestag und in anderen öffentlichen Gebäuden einrichtet, wo alle Religionen sich vereinen können. Und da sind sich alle Religionen schnell einig: Das Kreuz hat keinen Platz drin. Das Kreuz ist ein Anstoß, auch für manche Bundesbürger heute schon, die es als eine Bedrohung ihrer Freiheit ansehen, wenn sie dem Symbol des Kreuzes gegenüberstehen. Vor 250 Jahren schrieb Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf Heute sind wir schon so weit, so schrieb er, dass sich alle Religionen eigentlich leicht in einer Ökumene der Religionen vereinigen könnten. Denn alle Religionen sind sich darin eins, auch die meisten Christen, dass wir aufs Kreuz verzichten können. Und Zinzendorf sagt dann weiter, in unseren Tagen, das war 1747, fällt das ganz arg unter den Christen auf, wenn einer vom Kreuz redet. So wie man zu Jesu Zeiten sagt, das muss ein Galiläer sein. Ein ganz seltener Vogel, dem das so wichtig ist. Ist auch heute wieder wichtig bei vielen, dass man sagt, wir können uns zusammenschließen, es interessiert uns, warum kann man denn das Kreuz nicht mit hineinnehmen in diese Ökumene der Religionen? Und warum war es denn einem Zinzendorf so wichtig? Er hat ja den Vers gedichtet, ich bin durch manche Zeiten, wohl gar durch Ewigkeiten in meinem Geist gereist, nichts hat mir's Herz genommen, als da ich angekommen auf Golgatha, Gott sei gepreist. Was hat ihn denn dort so angezogen? Viele sagen, das ist doch abstoßend. Und sterben doch. Guck doch den zerschlagenen Körper an. So wie wir angewidert sind, wenn wir heute Gräuelberichte hören von geschundenen Menschen. Was soll denn da schön dran sein? Was soll denn da ermutigend sein? Das ist so wichtig, dass man das erkennt. In Christus, in seinem Leiden und Sterben, da kommt die Liebe des Vaters zum Ausdruck. So kostbar bin ich ihm. Und das war ihm so wichtig, mich herauszureißen aus den Bindungen der Sünde, mich zu lösen aus dem, was mich knechtet. Im letzten Buch des Neuen Testaments in der Offenbarung, da schreibt Johannes immer wieder von diesem grauenvollen Geschehen in der Endzeit, im Kommen des Antichristen. Und dann zeigt er immer wieder den Blick hinein in die Ewigkeit, wo Christus zur Rechten des Vaters sitzt und viele tausend Stimmen ihre Loblieder singen. Und beschreibt er immer die Gestalt des siegenden Jesus im Bild des zerschlagenen, leidenden Christus, das Lamm, das geschlachtet ist. Das ist das schönste Ehrenzeichen, das Jesus hat. Man kann ihn überhaupt nicht anders malen. Und wenn Sie Jesus vor anderen beschreiben wollen, was er ihnen bedeutet, dann muss das mit dabei sein, weil er dort am schönsten das ausgedrückt hat, was er für uns sein will. Seine Wundmale, sein Leiden, sein Sterben für uns. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte und wenn dein Blut nicht für die Sünder rede, wo sollte ich ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? War ein Lied von einem der Zinzendorf-Leute, Christian Gregor. Der Freude am Kreuz, dem, was mir dort geschenkt ist. Wir uns jetzt verstehen, was das für uns bedeutet, dieses Leiden, dieses, was da erzählt wird im Evangelium. Zunächst zeigt uns das Kreuz, dass es einen Ausweg aus der Hoffnungslosigkeit der Welt gibt. Da waren einige Frauen am Wege gestanden, als Jesus diesen schweren Kreuzbalken trägt und Simon von Kyrene ihn zur Seite springt und ein wenig diese Last abnimmt. Das gab es in Jerusalem doch, Menschen mit Gefühl. Das war echt. Es waren nicht bloß Spottende da und hassende Leute. Und da bleibt Jesus stehen und geht auf diese Frauen zu. Er redet sie ganz liebevoll an, ihr Töchter von Jerusalem. Es hat ja bei den Propheten so eine Beziehung. Ich kenne das Lied von Tochter Zion. Ihr Töchter von Jerusalem. Und dann wird Jesus ganz ernst. Weint doch nicht über mich. Es mag heute hin und her so sein, dass viele Christen diesen Karfreitag begehen als einen Gedenktag, so was ähnlich wie ein Volkstrauertag. Wir erinnern uns der Gräueltaten der Welt, dieser schrecklichen, geschundenen Körper, von denen Jesus von Nazareth erst war. Und Jesus sagt, danke, ich will deine Tränen nicht, du brauchst mich nicht beweinen. Jesus stirbt doch nicht, weil er hilflos wäre oder am Ende wäre. Es wäre ihm doch ein kleines, vom Kreuz herunterzusteigen. Kein Mensch kann doch die Sache Jesu wirklich schädigen. Jesus ist doch der Herr und der König. Nein, wir brauchen Jesus und seine Sache nicht beweinen. Sondern Jesus sagt, weint über euch und über eure Kinder. Jesus trägt doch dieses Schicksal eines Erdenlebens, eines Menschen. Und Jesus erinnert schon an das, was die Kinder dieser Frauen dann einmal mitmachen werden, in der Zerstörung von Jerusalem, was da erst kommt von Menschen. Und Jesus sagt, wer da keine Hoffnung hat, ist verloren. Wer in diesen grausamen Geschehen der Welt nicht in Gott geborgen sein kann, den muss man beweinen. Es wird uns in unseren Tagen gar nicht so bewusst, wie hoffnungslos eine Existenz ist, ein Menschenleben ist, ohne die Vergebung Jesu, ohne sein Heil, ohne seine Rettung. Und das bringt Jesus an diesem Kreuz so zum Ausdruck. Ihr könnt weinen, ein Mensch, der keine Hoffnung hat. Ludwig Hofacker hat es ja in seiner drastischen Sprache so gesagt, lieber will ich ein Pferd sein, dass man an seinem Karren zu Tode schindet. Lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, der im Sterben keinen Heiland hat. Der ungeheure Ernst liegt über der Passionsgeschichte Jesu. Wer das Heil Jesu am Kreuz für uns erworben nicht versteht, der hat keine Hoffnung, der hat kein Heil. Der kann vor Verzweiflung schreien und weinen, er hat nichts. Und als dann Jesus ans Kreuz genagelt wird, da stehen manche da und gucken bloß, neugierig, interessiert, langweilig. Einige, die spotten auch, wollen Jesus noch mal herausfordern, wenn du Gottes Sohn bist, steig du jetzt vom Kreuz runter und mach uns was vor. Und da bewegen sich plötzlich die lieben Jesu. Unter diesen furchtbaren Schmerzen und dieser Atemnot, vielleicht schreit Jesus um Linderung der Schmerzen, vielleicht stöhnt er nur, vielleicht sind es auch Worte, so wie es bei uns kommen, des Zorns, des Hasses, weh euch. Nein, nein. Das Einzige, was aus dem Mund Jesu kommt, in seiner letzten Stunde auf Erden, ist, Vater, vergib ihnen. Das hat Jesus bis zu seinem Tod so wichtig gemacht, dass sie frei sein müssen und los sein müssen von aller Schuld, die sie anklagt. In ihrem Leben darf nicht ein Stückchen sein, das sie nicht mit Gott bereinigt haben. Das hat Jesus umgetrieben bis zu seinem letzten Lebensaugenblick, ob wir Vergebung der Sünden haben, obwohl die Menschen es doch gar nicht wert waren, obwohl sie ihn noch mit Füßen traten, spotteten, ihn quälten und folterten, das war Jesus wichtig. Hoffentlich nehmen sie die Vergebung an, die einzige, die möglich ist, es gibt keine andere. Sie können ihre Schuld nicht selber abbüßen. Ihre guten Werke können ihre Versäumnisse nicht abdecken. Was leben wir in einer gleichgültigen Zeit, wo das Menschen vergessen, dass das das Vordringlichste ist? Es ist auch bei Christen außer der Mode gekommen, selbst da, wo wir in einer Leidenszeit bewusst auf Sterben zugehen, dass wir sagen, ich möchte doch ganz bewusst noch einmal die Vergebung aller meiner Schuld zugesprochen haben. Es gibt doch keine halbe Stunde in ihrem Leben, wo sie nicht viel Versäumnisse auf sich laden. Es hat Jesus umgetrieben in der Hoffnungslosigkeit der Schuldverhaftung unserer Welt, das Heil Gottes zu ergreifen und seine Vergebung zu empfangen. Das ist nötig, in der Hoffnungslosigkeit, weil das war mein erster Punkt. Es gibt einen Ausweg, es gibt eine Rettung, es gibt ein Heil aus dieser Hoffnungslosigkeit. Und das Nächste, was da am Kreuz sichtbar wird, Jesus stößt niemand hinaus, der zu ihm kommt. Da wurden zwei neben Jesus gekreuzigt. Das waren zwei, die ihr Leben missbraucht haben. Grausam sich an anderen Menschen vergangen haben, die selbst davor nicht zurückgeschreckt haben, einen umzubringen. Aber sehr merkwürdig, dass ganz gleich, was in unserem Leben war, man kann ja bis zum Sterben seine Rolle spielen, das Theater weitermachen und so tun, wie wenn wir gute Menschen wären. Und wie der eine noch die Sprache weiterspricht, die Sprache des Kampfes und des Hasses, und zu Jesus rüberruft im Höhnen, wenn du doch was kannst, hilf uns doch und dir. Er kann anklagen, er kann fordern. Nein, das ist ganz normal, so wie dieser Schrei, das gehört zu unserer Welt. Das Außergewöhnliche war eigentlich der andere, auf der anderen Seite. Sein Leben war keinen Deut besser. Er war ein unwürdiger Mensch. Aber er spricht das aus, was wir so schlecht über die Lippen bringen. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Oder fragen Sie immer, womit habe ich das verdient? Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wir haben den Tod verdient. Unser Leben war verfehlt. Wir haben es nicht Gott zur Ehre gelegt. Wo ist denn die Erkenntnis bei uns? In der Bibel heißt man das Buße oder Bekehrung. Wenn einer plötzlich begreift, ich muss das aussprechen vor Gott, mein Leben war falsch und es reut mich und Ich wollte es nochmal gut machen und ich kann es nicht mehr gut machen. Also man versteht ja das nicht, was im Evangelium drin steht. Dass Jesus solchen Leuten, die offen ihre Versäumnisse und ihre Schuld eingestehen, sofort und ohne Vorbedingung die totale Auslöschung ihrer Schuld zuspricht. Aber nur denen. Vielleicht macht sie es sogar jetzt ruhig und sagt noch, wenn es da in meiner Todesstunde noch Zeit hat, dann kann ich ja noch zuwarten. Nein! Das wäre eine Verführung des Teufels. Ich sage immer, an einer Hand kann ich es aufzählen, wo in meinem Leben sich Menschen auf dem Sterbebett bekehrt haben. Sondern dass sie es wissen, jetzt, heute, wo sie Schuld drückt vor Gott, bei dem kam es wahrscheinlich auch ganz plötzlich, dass er gemerkt hat, mein Leben war verfehlt. Ich habe nicht das getan, was Gott wollte. Ich habe mir selber gelebt, ich habe mich mitreißen lassen. Und wo er das vor Jesus bekennt und dann nur sagt, Herr, denk an mich. Das ist Glauben. Er hängt sich an den Christus hin. Er kann ja gar nicht mehr weg vom Kreuz, er kann es bloß noch rufen. Jesus, denk an mich. Und das ist der große Glaube, der die Welt überwindet. Einen größeren Glauben gibt es nicht, obwohl er gar nichts gewusst hat von den Geheimnissen Gottes, obwohl er das Wort Gottes kaum gekannt hat. Das ist rettender Glaube, der selig macht. Und da tut sich auf einmal diese furchtbare Scheidung auf. Ich sage immer, auf jeder Seite der Bibel kann man das lesen. Es gibt ein Verlorensein, wo man die Gnade Jesu ausschlägt. Und das wird überall von Jesus, auch in seinen Worten, auch im Evangelium, immer mit großem Ernst bezeugt. Noch auf diesem Hügel Golgatha, ganz nah beim rettenden Kreuz Jesu, kann man verloren gehen, bloß wenn man nicht Jesus erkennt, wenn man bis zum Schluss meint, man kann über sein Leben sagen, das war recht und ich habe mir nichts vorzuwerfen und so war es eben und ich bin eben in den Verhältnissen nicht anders geworden. Und auf der anderen Seite der gerettet wird, Nein, meine Untaten, das sind keine harmlosen Bagatellen, sondern dafür ist Jesus gestorben. Und darum will ich immer mehr auf ihn blicken und mich freuen, dass er meine Schuld getragen hat. Heute gibt es das Telefonbanking, wir rufen Sie an. Und wenn Sie die Geheimzahl wissen, da können Sie sogar vom Fremdenkonto abbuchen. Ich muss Ihnen nicht vorschlagen, aber das Tolle im Glauben ist ja, dass Sie vom Konto Jesu abbuchen dürfen. Von seiner Vergebung nehmen. Er macht Sie reich. Sie können Ihr Konto nicht ausgleichen. Sie können das Manko nicht büßen. Aber Sie dürfen von seiner Gerechtigkeit, von seiner Vergebung leben. Das ist die Mitte des Evangeliums und aller Botschaft, die die Christen in dieser Welt zu verkünden haben. Und noch das Letzte. Jesus gibt ewige und felsenfeste Geborgenheit. Drüben in Korntal ist der alte Friedhof vor der Hochschule für Mission. Und dort sind diese Tafeln, alle gleich, diese Gräber. Und da steht ja bei dem ostafrikanischen Pioniermissionar aus Gerlingen, Johannes Rebmann, auf dieser Platte nur zum Namen drauf, Saved in the Arms of Jesus. Geborgen in den Armen Jesu. Das ist so wunderbar gesagt, wie man schöner nimmer sagen kann. Es ist heute bei vielen Christen eine Unsicherheit da. Und wenn ich die frage, sind Sie gewiss in Ihrem Glauben und wenn Sie sterben, sind Sie ganz sicher, dass Sie jetzt zur Herrlichkeit eingehen, sagen, ich hoffe. Nein, nein, das ist zu wenig. Sie müssen es fest wissen. Wir wollen uns hier auf Vermutungen verlassen. Wir können doch das Leben nicht auf Risiko leben. Jesus sagt es diesem Gauner, diesem Schwerverbrecher, diesem Lumpen. Hofacker sagte, Galgenschwengel, der da rumbampelt am Galgen. Zu denen ich auch gehöre. Dem spricht Jesus zu, Amen, Amen. Das sind die Worte, die Jesus ganz besonders dick unterstrichen hat, als die Worte des Offenbarers, Worte, auf die man sich stützen kann in der Anfechtung. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ich verstehe es auch nicht, wie das ist mit der Totenauferweckung und so. Ich denke, es werden ganz andere Zeitrelationen sein. Aber ich darf dies Ihnen sagen. Im Augenblick des Sterbens dürfen Sie drüben in der Herrlichkeit aufwachen. Jesus schauen. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken, ewiglich. Ich bin die Auferstehung und das Leben, das sagt Jesus. Johannes 11. Ganz fest verbürgt. Da wollte man stehen bleiben über das herrliche Wort Paradies. Es muss irgendwo in der vollkommenen Schöpfung Gottes wieder anfangen. Wir können die Ewigkeit nicht ausmalen. Wir haben wohl die Engel geguckt, wie Jesus ankam und ausgerechnet einen schlimmen Mörder als ersten mitbringt in die Ewigkeit. Die haben sich mitgefreut, weil im Himmel die größte Freude ist, wenn ein sündiger Mensch Buße tut. Vor 100 Gerechten oder Selbstgerechten. Das war Jesus wichtig, als das Zeichen für uns. Und er will ganze absolute Gewissheit geben. Gerade dieser Mann mit seiner schlimmen Vergangenheit, ist ausgelöscht, der wird im Himmel nicht mehr davon gesprochen. Der kommt nicht mehr ins Gericht, er ist vom Tod zum Leben hindurchgegangen. Haben Sie Ihre Schuld abgelegt, sind Sie mit Gott im Frieden, haben Sie diese Gewissheit, dann freuen wir uns, wenn der Herr uns heimholt zur Herrlichkeit, zur Vollendung. Und das ist ganz groß, dass Jesus der Bürge ist und das, was uns immer wieder bedrängt und belastet, ablegen, ganz schnell ablegen unter seinem Kreuz und sich freuen, dass Jesus heute als der auferstandene Herr in unserem Leben Neues wirken will. Ja, das Kreuz ist ein Zeichen eines wunderbaren Sieges. Karfreitag ist kein Trauertag, sondern ein Freudentag, wo unser Leben in Ordnung kommt, wo wir mit Mut und Zuversicht weiterleben dürfen, auch wo wir am Rand des Todes stehen, auch wenn ich nur noch Stunden auf Erden zähle. Ich will Lob singen meinem Gott. Ich freue mich, dass mir der Himmel aufgeschlossen wird und dass das fest garantiert ist, fest verbürgt im Opfer Jesu. Fest verbürgt. Keine Hoffnungslosigkeit mehr. Vergebung der Schuld. Und fest verbürgt, dass mich nichts mehr aus der Hand Jesu reißen kann. Amen.